Guten Morgen, ihr Lieben. Gleich vorneweg, ich habe zwar die PowerPoint geschickt, aber sie ist nicht angekommen. Aber ich habe hier den Bibeltext. Die heutige Predigt, die steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 18, die Verse 35 bis 43. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen und fragte, was hat das zu bedeuten? Man sagte ihm, Jesus von Nazareth geht vorüber. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vorausgingen, wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was soll ich dir tun? Er antwortete, Herr, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst wieder sehen, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus. Und alle Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott. Amen. Jesus war ja mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem, um gemeinsam mit vielen anderen das Passafest zu feiern. Aber nicht nur sie waren unterwegs, es waren ja x Leute unterwegs und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie die Straßen immer voller wurden und es immer enger und kuscheliger wurde. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ganz bestimmt Leute auch die Gelegenheit genutzt haben, um auch mal an Jesus ranzukommen, sich mal diesen Wunderprediger auch mal von Namen anzuhören. Und wer weiß, ob nicht auch abends, wenn die Wanderpause war, auch der eine oder das andere, der andere noch irgendwie Jünger Jesu wurde. Auch wenn ich mir auch richtig gut vorstellen kann, dass bestimmte Jünger sich bemüht haben, ihn in einer gewissen Art und Weise abzuschirmen. Wie die heutigen Bodyguards das machen, die sind ja auch nicht nur für Sicherheit zuständig, sondern die sind ja auch dafür zuständig, dass die Schützlinge nicht nur belästigt werden, sondern dass sie auch mal Luft haben zum Atmen. Während also diese lärmende Pilgerschar vorbeikommt, hört sie dieser blinde Bettler. In den anderen Evangelien wird er Bartimäus genannt. Und fragt, was ist denn da los? Wer kommt denn da vorbei? Die anderen waren ja seine Augen. Nun wird's interessant. Da bin ich noch nie drüber vorher gestoßen. Die anderen erklären ihm Jesus von Nazareth. Damals hieß man nicht Jesus von wie auch immer, der Nachnamen, sondern da wurde immer der Herkunftsort drangehängt, damit man gleich wusste, woher der andere kam. Er fragt also, wer kommt da vorbei? Die anderen sagen, Jesus von Nazareth. Und ohne in die Bibel zu gucken, was antwortet oder was schreit der Blinde? Genau, Sohn Davids. Und schon zu Jesu Zeiten war dieser reserviert für den Messias. Das war nicht aus Versehen. Und im ganzen Alten Testament hindurch hatte Gott ja schon den verheißenen Retter angekündigt, der die Ordnung wiederherstellen würde, der wieder alles aufrichten würde, der sie erlösen und in Ewigkeit herrschen würde. War das jetzt ein schlauer Schachzug, ihn so zu nennen, nach dem Motto, dann habe ich bestimmt mehr Chancen, dass Jesus auf mich hört? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass vorher noch eben jemand ihm das Evangelium gepredigt hat, er zum Glauben gekommen ist und er wusste, ach, jetzt muss ich mal eben schnell ihn als den Messias anrufen. Und dass er vorher schon Jünger war, glaube ich auch nicht. Was war da passiert? Ich glaube, dass er aufgrund von Offenbarung wusste, dieses innere Wissen, dieses innere Zeugnis, das ist Jesus Christus, der Messias. Immerhin hatten die Umherstehenden ja nur gesagt, dass Jesus von Nazareth vorbeikommt. Und ich denke, dass viele von uns das auch kennen. Wenn Gott uns etwas offenbart, wissen wir auf einmal, ob wir was tun oder was lassen sollen. Da brauchen wir auch nicht noch 5 Stunden Zeit, bis wir ins Handeln kommen. Und ich stelle mir das so ähnlich vor, dass auf einmal in einem Bruchteil von einer Sekunde der Blinde wusste, was zu tun und was zu lassen ist. Und dass er eben nicht nur ein netter Prophet oder ein freundlicher Prediger war, sondern der Messias. Aber zugegebenermaßen, der Blinde war wirklich super schnell. Ich weiß nicht, wie viele Minuten oder vielleicht auch ein paar Stunden dazwischen lagen, aber er hat gefragt, er bekommt die Antwort und schon schreit er. Und auch wenn in diesem Augenblick erst die Vorhut vorbeikommt und ihm befiehlt, weil die wahrscheinlich denken, schon wieder einer, der den Laden aufhält. Ich kann mir das so richtig vorstellen, dass jeden Augenblick sie froh waren, wenn der Tross so einigermaßen lief. Schon wieder hielt Jesus an. Aber der Blinde lässt sich ja überhaupt nicht davon beeindrucken. Der schreit ja, der scheint ja motivierter zu sein, noch mehr zu schreien. So laut oder bis auch Jesus an ihm vorbeikommt. In jedem Fall ist die Aufmerksamkeit auf einmal da. Und ob Jesus jetzt es gehört hat oder im Geist gespürt hat, das wissen wir nicht. Weil häufig war das ja, oder an anderen Stellen des Evangeliums steht ja auch häufig, dass er spürt, wenn Kraft von ihm ausging. Oder wenn Kraft da war, um zu heilen. Oder wenn Kraft irgendwo hinfloss, wie bei der blutflüssigen Frau. Und ich glaube, dass er das gespürt hat. Hier ist ja ein Mensch, der nicht nur mich braucht, sondern auch Heilung. Ich finde das bezeichnend. Jesus kommt ja gleich auf den Punkt. Er fragt ja nicht erst, andersrum, er predigt ja nicht erst das Evangelium. Gabriela hat vorgelesen, er zog umher, predigte, lehrte und heilte. Aber in dem Fall kommt er sofort auf den Punkt und fragt, was willst du, was ich tun soll? Und was der Blinde wollte, hatten bereits alle gehört. Da war kein Zweifel mehr. Jesus handelt im Glauben und beantwortet den Glauben des Blinden. Und ich finde das so stark. Er fragt ihn nicht aufgrund von Mitleid. Ich glaube, dass Jesus jedes Mal auch Mitleid hatte, wenn er geheilt hat. Aber weil er der Messias ist und weil der blinde Bettler das offenbar verstanden hatte. Dem eben gegenüber ist das heute ganz anders. Heute ist das normal. Das gehört zum menschlichen Weltbild, zu unserer Kultur, dass man mal eben krank ist. Und je älter, umso kränker. Das ist so das normale Weltbild. Das heißt ganz häufig, der Tod gehört wie zum Leben dazu. Im Menschlichen ist das auch so. Aber genau das entspricht nicht der biblischen Wahrheit. Krankheit, die ja die Vorform des Todes ist, ist Ausdruck der gefallenen Schöpfung, ist Folge der gefallenen Schöpfung. Krankheit ist aus biblischer Sicht nichts Normales, was eben passiert. Und ich finde das, wenn wir gleich für Kranke beten, ganz entscheidend. Das ist ein ganz großer Unterschied. In der Bibel wird Krankheit als eindringlich, als Fremdling bezeichnet, der in wirklicher Feindschaft zu Jesus, zum Reich Gottes steht. Das ist nicht was, ach komm, auch ohne Therapie bist du da schon bald wieder drüber weg. Es ist Halleluja, wie gut, dass es Therapeuten gibt und dass es Medizin gibt. Aber das ist eine ganz andere Dimension. Das ist etwas viel darüber. Das ist eine ganz andere Ebene. Krankheit ist nicht die erste und die beste Absicht Gottes. Ich glaube, das können wir uns gar nicht häufig genug sagen. Reich Gottes und Krankheit haben nichts miteinander zu tun. Und wir beten auch nicht aus Mitleid für jemand, damit der Arme wieder gesund wird oder damit sie nicht so traurig ist, sondern auch wenn wir beten, beten wir, damit das Reich Gottes sich zeigt. Es gehört zu Gottes Wesen, zu heilen. Er heilt nicht nur, sondern er ist ein Gott der Heilung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir beten, dass wir wissen, wir haben das Wort Gottes nicht nur hinter uns, sondern wir dürfen auf dem Wort Gottes stehen. Und da stehen wir sicher. Bei irgendeinem klingelt das Telefon. Weil wir ansonsten von unseren Erfahrungen herkommen. Und wir wissen, die wir schon etwas länger dabei sind, wir sind alle schon mal enttäuscht worden oder Menschen sind gestorben, für die wir gebetet haben. Aber um nicht von den Erfahrungen her irgendwann aufzuhören, enttäuscht, ist es wichtig, dass wir wissen, das Wort Gottes ist wahr. Auch wenn wir in dem schon, ich habe mir geschworen, heute nicht zu heulen. Auch wenn wir zwischen dem schon und dem noch nicht sind. Das ist eine Spannung, aber deswegen aufzuhören, für Kranke zu beten, da haben wir das Wort Gottes nicht hinter uns. Und so nähert sich dieser Blinde eben im Glauben, in der Gewissheit, dass er den Messias anruft. Und bestimmt hat er noch nicht alles verstanden. Das Evangelium war ihm ja noch gar nicht gepredigt worden. Aber in dem Fall ist das Schnurzpiep egal. Er wusste, dass er sich an die richtige Adresse gewendet hatte. Und die beiden wollen dasselbe, Heilung. Der Blinde kommt im Glauben und Jesus belohnt den Glauben. Und wenn wir den Evangelien lesen, lesen wir ganz häufig, dass Jesus immer den Glauben belohnt. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ob nun der Kranke oder die Nahestehenden, die Freunde, die Familienangehörigen, der Hauptmann. Jesus hebt Glauben immer besonders hervor. Und das wissen wir. Auch wir dürfen zu ihm rennen. Aber wenn wir auf einmal Diagnosen kriegen oder Prognosen haben oder Situationen, die desolat sind, dann ist es nicht immer so einfach, dass die Krankheit unter unseren Füßen ist, sondern manchmal sieht es so aus, als wenn die Krankheit uns überwinden möchte. Und umso wichtiger ist das, dass wir in dem Augenblick auf dem Wort Gottes stehen und wissen, Jesus, du bist ein Gott der Heilung. Du bist der Verlässliche, du bist derjenige, der das gesagt hat. So schnell passieren meistens selten Heilungen wie bei dir, Bettina, wo du auf der Straße einmal kurz gebetet hast. Und sowas ist großartig und sowas wünsche ich mir viel mehr, dass wir mal eben beten, ohne jetzt eine große Session zu haben. Und es passieren die Wunder. Und dass Menschen OPs absagen können, dass Menschen auch von Autoimmunkrankheiten auf einmal so geheilt sind. Aber auch wenn es ein Prozess ist, ist das nicht schlechter, es ist nur anders. Und ich wünsche mir manchmal auch, dass es schneller geht, weil diese Phasen, wo wir nicht wissen, in welche Richtung das geht, die sind manchmal menschlich schwer erträglich, wenn wir in dieser Dunkelheit sitzen. Da finde ich, ist das immer gut, sich an Paulus und Silas zu erinnern. In der Apostelgeschichte steht ja, dass die, obwohl sie im Kerker waren, abends Lobpreis gemacht haben, obwohl sie geschlagen wurden und bestimmt körperlich und seelisch irgendwelche Wunden hatten, die nicht nur oberflächlich waren. Aber auch Paulus, der große Völkerapostel, hatte immer wieder Situationen, wo er sich wirklich durchkämpfen musste, sie erleiden und durchringen musste, bis er wieder im Licht war. Und die Frage ist, gucken wir auf das, was nicht passiert ist? Ich habe auch jahrelang am liebsten nicht für Kranke gebetet, wegen der Erfahrung, bis ich gesagt habe, auf Menschen oder auf das Nicht, noch nicht zu gucken, das funktioniert nicht, sondern es funktioniert nur, wenn wir auf das Kreuz gucken. Und wenn ich wieder für Kranke beten möchte, muss ich mich umdrehen. Jetzt. Amen. Wir brauchen noch tiefere Offenbarung seines Kreuzes. Wenn wir an Autorität wachsen wollen, müssen wir immer mehr wissen, wer er ist. wie groß seine Liebe ist. Und wie gesagt, Reich Gottes und Krankheit passt nicht zusammen. Da, wo Jesus ist, ist Reich Gottes. Wenn wir Christen sind, ist Reich Gottes in mir. Und da passt Krankheit nicht dazu. Auch wenn ich mir das manchmal erklären kann. Die Viren vom Nachbarn oder der Beinbruch oder. Aber wenn wir wüssten, was für eine Schlagkraft in uns lebt, was für eine Autorität wir haben. Gerade hier will ich nicht heulen. Aber lass uns das nicht zulassen, dass eine Not in unserem Leben größer wird als Gott. Und das Leben will einem ja den ganzen Tag erzählen, wie schlimm irgendwie das ist und dass das auch noch nicht funktioniert. Die Situationen ändern sich nicht, wenn wir da viel drüber nachdenken. Die Situationen ändern sich, wenn wir uns umdrehen und vor sein Kreuz gehen. Also Gabriela war ja krank und ich stehe ihr ja nahe. Ich würde aber auch für euch heulen. Und vor der OP war so eine Situation, da hatte sie sich total zurückgezogen, weil sie sagte, ich muss meine Kraft bündeln. Und dann hat sie immer wieder ein Lied gehört. Ich höre auch Lobpreis, aber deutlich weniger. Und da hat sie immer ein Lied genudelt. Und dann wollte ich das auch wissen. Das ist von Paul Wickham, wo es darum geht, dass... Warte, ich habe ein neues Handy, deswegen bin ich noch nicht so gut. Paul Wickham singt, und wenn ich kämpfe, kämpfe ich auf den Knien, meine Hände hebend. Und dich lobend, weil, Michael, kann auch mal eben übersetzen. Alle Angst lege ich zu deinen Füßen und ich singe immer noch in der Nacht. Und ich glaube, das ist es. Wir haben häufig Kämpfe, aber die Frage ist nicht, haben wir Kämpfe, sondern ob wir sie überwinden. Und egal, wie lange das dauert zu sagen, und es wird wieder Tag. Es wird wieder Tag, auch wenn uns Gott manchmal oder häufig Situationen nicht erspart. Leben ist kein Ponyhof, wie die Leute mal sagen. Aber Gott ist so viel stärker. Und wenn wir verstehen würden, dass der König der Könige, dass der Herr der Herren in uns lebt, wenn wir das leben würden in einer ganz anderen Art und Weise und den ganzen Tag will einem ja irgendwie jemand um was einflüstern, was nicht geht, was ich noch nicht kann, was ich noch überwinden muss, wo ich noch heil werden muss und wo ich sagen kann, das sind ABM-Maßnahmen. Diejenigen, die lange genug leben, wissen, das sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Der Teufel hat immer wieder ABM-Maßnahmen für uns. Woran wir noch denken müssen und wer uns noch geärgert hat und was noch passieren muss. Wir können uns den ganzen Tag um Dinge drehen, die für Ewigkeit keinen Bestand haben. Oder sagen, ich will wirklich lernen, mich auf das Wort Gottes zu stellen. Ich will wirklich vom Wort Gottes her beten. Und das wünsche ich mir, wenn wir jetzt gleich beten, dass das so ist, dass wir wissen, wir haben das Wort Gottes hinter uns. Das ist Gottes Wille, dass Menschen wieder gesund werden. Ja, und wenn wir Niederlagen haben, dass wir wieder aufstehen und nach unmöglichen Situationen gucken, wo Jesus sich als der Sieger zeigt, wo eine Situation sich wieder beugen muss vor einer irgendwelchen Unmöglichkeit. Aber das Wort Gottes und nicht unsere Erfahrung ist unser Maßstab. Also können wir uns doch entspannen. Es geht nicht darum, wie groß unser Glaube ist, sondern wie groß der Glaube Gottes ist und wie groß Gott ist. Und von ihm her beten, von ihm her empfangen. Wir können uns eigentlich zurücklegen und sagen, ich danke dir, dass du jetzt durch mich, durch uns hindurch handelst. Und ich finde, wir haben lange genug, waren wir treu. Ich finde, jetzt ist es an der Zeit, wo wir auch Wunder sehen wollen, die auch bleiben. Amen. So, jetzt sind die anderen dran.